Ich muss heute zwei Predigten halten. Die erste geht schnell. Also eigentlich ist es mehr Lebensweisheit. Ich will kurz was zu Finanzen sagen. Können wir irgendwie nochmal so einen Jubel haben wie bei Also ich finde das wichtig, so, weil ich denke, ich will lernen, gut damit umzugehen. Und okay. Ich sage es ungefähr. Also, wir wollen noch mal kurz was dazu sagen. Wir hatten Erntedank gesammelt, unter anderem für unsere Missionarin, die Delia, die ja in Mexiko ist, an die zwei Drittel geht. Und wir wollten ja Duisburg mit einem Drittel unterstützen, die uns sehr segnen. Und also wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für eine Großzügigkeit, die in unserer Mitte lebt. Es sind aus unserer Runde 1960 Euro zusammengekommen. Wow! Das ist wirklich wow! Und wir glauben an Freiheit und dass keiner muss. Und Freiheit ist auch, dass ich jetzt sage, was ich sage. So, ich sehe diesen Part, den wir in unserer Mitte tragen. Aber es gibt irgendwie auch was anderes und ich will darüber kurz was sagen. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir, wir haben ja draußen diesen, also wirklich leckeren Kaffee. Also ich finde den wirklich super und vor allem finde ich super die Geschichte hinter dem Kaffee. Ich glaube, wir hatten das schon ein paar Mal erzählt, aber ich will es kurz wiederholen. Wir unterstützen hier jemanden, der sich selber als Missionar sieht aus Indonesien, den Nico, der den Kaffee vertreibt und der vor allem auch eine Sache hat. Er möchte, dass der den Kaffee genießt, König ist und er möchte, dass die Leute, die den Kaffee anpflanzen, auch Könige sind und davon leben können. Und er guckt, dass die Leute vor Ort ihre Preise immer wieder überdenken und höher setzen, dass es nämlich reicht für ein Leben und sie nicht nur ausgebeutet werden. Und ich finde es super. Warum wir das Ding erzählen? Wir hatten gesagt, wir wollen das gerne tun, aber es muss sich am Ende rechnen. So, also wer Kaffee trinkt, bedenkt das bitte. Du kannst dir auch gerne 5 rauslassen und nichts reintun. Also, du bist da ja tatsächlich frei, aber wir sind an einem Punkt, wo wir irgendwie sagen, das, also wir legen da echt sehr drauf. Und manchmal gibt es was, wo man sagt, man ist irgendwie sehr großzügig, wenn es um andere geht und so. Das eigene wird manchmal wie selbstverständlich genommen. So, und für mich ist das im übertragenen Bild so, kaum kriegst du Besuch, fährst du Steaks aus und ansonsten die eigene Familie muss halt jeden Tag Kartoffeln essen. Kartoffeln sind lecker, die glücklichen. Oh, danke, alles ruiniert. Also, also, ganz ehrlich, mir geht es da um was Größeres als um den Kaffee. So, mir geht es da um eine innere Haltung. Und wenn ich uns als Gemeinde anschaue, dann sehe ich Folgendes, dass unser Herz das ist, dass wir zuerst andere segnen. Wir haben die Svenja in einer Mini-Anstellung, ich habe immer noch eine 40% Anstellung. Und uns geht es wirklich gut damit, weil wir sagen, wir wollen Reich Gottes bauen und ganz ehrlich, das, was wir brauchen, da vertrauen wir Gott, dass er uns versorgt. Und wenn es darum geht, wie setzen wir unsere Finanzen ein für die Delia und für andere, die, wo wir auch gerne geben wollen, die Svenja ist mit die Erste, die sagt, wir können bei mir sparen. Und als Ehemann feiere ich diese Haltung und sage, das machen wir und in der Leitung feiere ich die Haltung auch. Aber als Prediger muss ich sagen, es ist falsch, dass wir zuerst in der eigenen Familie knapsen. Also auch für uns als Gemeindefamilie. Also ja, ich spreche jetzt für uns, aber darum geht es mir gar nicht. So, ich will das einfach nur mal sagen, also zurück zum Kaffee. Wir haben noch ein bisschen Kaffee da, aber wir haben uns entschieden, wenn das so bleibt, werden wir den Kaffee nicht mehr bestellen. Das wäre echt traurig, also ich würde es traurig finden. Und was ich vor allem beschäme, also ich für mich beschämend finde, ist, dass am Ende die Leute einen Preis bezahlen, die gerne in die Gemeinde geben, die gerne für ihren Kaffee echt großzügig reinlegen, die ihr Essen bezahlen und sie dadurch das Gute nicht mehr haben, weil der ein oder andere hoffentlich nur vergessen hat und das ändert. So, also ich bin fertig. Gibt's ja. Nee, wir hatten ja immer gesagt, schmeiß einfach in die Essens. Also, weißt du, ich finde, also ist irgendwie gut, aber wenn wir dann anfangen, hier Kaffee 70 oder 1 Euro einzuwerfen oder 1,50 Euro und dann nutzt du Besteck und dann tust du noch für. Also irgendwie, ich glaube, das Anliegen ist klar, so, oder? So, ich glaube, also deshalb bin ich da auch bei dem Thema echt so entspannt, weil mir geht es nicht darum, dass du das machst. Ich für mich habe mich entschieden, wir wollen großzügig sein, weil ich sehe in unserem Leben, wie treu Gott ist. Und wenn ich mein Leben beschreibe und auch das, wie gut es uns geht, dann kann ich das nicht, ohne zu beschreiben, dass Gott treu ist und dass er belohnt hat. Und wenn ich anschaue, wir haben jetzt die Abrechnung für Tesla gemacht, so für dieses Jahr, und es sieht echt gut aus. Also es sieht wirklich gut aus. Genau, ich mache das nebenher. Ich will eine Geschichte zu Gottes Ehre kurz erzählen. Ich hatte diese Idee zu sagen, wow, ich glaube, das ist wirklich eine Idee des Himmels. Teslas kaufen, vermieten. Und ich habe einen lieben Freund angerufen, wo ich dachte, das ist der Einzige, mit dem ich das machen möchte, den Gerhard Röttger aus Schwarzenbach. Und er sagte, Markus, das ist ein Griff ins Klo oder eine Idee des Himmels. Wir schauen mal, was es ist. Aber du bist der Einzige, für den ich drüber nachdenke, das zu machen, weil da gibt es eine besondere Verbindung dazu. Und warum ich das erzähle, ist Folgendes. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatten wir ziemlich zu kämpfen und es gab was, wo wir sagten, wow, das sind ein paar junge Leute, denen wollen wir eine Chance geben und in sie investieren. Und wir hatten Geld in die Hand genommen, Werkzeug und alles Mögliche gekauft, weil wir wollten, dass in ihrem Leben was durchbricht. Leider hat es nicht so geklappt, wie ich dachte. Das hat mich auch richtig Geld gekostet. Aber der Punkt ist, ich glaube, es ist ein Prinzip. Ich habe etwas gesät und habe jemandem eine Chance gegeben. Und es hat etwas geöffnet, auch in meinem Leben, als ich jemand brauchte und eine Chance brauchte, dass eine Idee eine Realität wird. Hat Gott dem Gerhard was aufs Herz gelegt und sagte, mit dem machst du es. Ich glaube, das ist das Prinzip dahinter. Und ich bin mehr als gesegnet. Und ich glaube, deshalb werbe ich für diese Dinge. Nicht, weil es mir um eine Not geht, sondern weil es mir darum geht, dass in deinem Leben Dinge wirklich durchbrechen. Und weil es wahr ist, dass da, wo wir geben, da wird uns gegeben. Und da, wo wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, da wird er nach uns schauen. Ich stehe da und ich sage, ich bin mehr als gesegnet. Und ich glaube, das ist nicht, weil ich spezial bin, sondern weil er derselbe ist und weil er gut ist und weil er dasselbe auch für dich ist. Und ich will, dass wir hier nicht müde werden. Also wir können uns auch von dem abschneiden. Weißt du, mir ist das... Ja, okay. Amen, Amen. Vielen Dank, Amen, Amen, Amen. Yeah. So, also, es liegt in unserer Hand. Ja, ich nutze das. ja, ich will das nutzen, dass er da eine Verheißung draufgelegt hat. So, okay. Also, nochmal zurück, vielen Dank für Großzügigkeit. Lass uns die eigene Gemeindefamilie nicht vergessen und lasst uns auch manches, was normal ist, nicht als selbstverständlich nehmen, sondern als eine gute Gewohnheit, aber was eben, wir nehmen guten Kaffee, wir nehmen gutes Geld, dann gehört zusammen, was zusammengehört und gut. Okay, also das Erste haben wir. Wir sind in der Serie Die letzten Tage Jesu. Wir hatten beim letzten Mal angefangen, Matthäus 26. Und dort sagt Jesus folgenden Satz. Darum ging es das letzte Mal. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Und was da drin steckt, ist folgendes, dass wenn wir das Gebet los sind, dass wir in Versuchungen kommen, die wir nicht haben müssten. Darf ich das nochmal wiederholen? Das ist die ganze Zusammenfassung von der letzten Predigt. Wenn Jesus sagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet, bedeutet das, dass wenn wir das Gebet los sind, dass wir in Versuchungen kommen, die wir nicht haben müssten. Und hier geht es nicht darum, dass wir fallen, aber dass wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht haben müssten. Also ich finde es brillant. Und wir wollen heute reinschauen, Matthäus 26. Zeige ich euch. Na, arbeite. Ab Vers 17 bis 30. Also Hintergrund nochmal ganz kurz. Es ist ein paar Tage vor Jesu Kreuzigung. Er ruft nochmal seine Jünger zusammen zu diesem letzten Passamahl. Und dann heißt es, am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wo sollen wir das Passamahl für dich vorbereiten? Er antwortete, geht in die Stadt zu folgendem Mann. Er nannte ihn den Namen und sagt zu ihm, der Meister lässt dir ausrichten, meine Stunde ist gekommen. Ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passamahl feiern. Die Jünger führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte und bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, setzte sich Jesus mit den 12 zu Tisch. Während des Essens erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger waren zutiefst bestürzt und einer nach dem anderen sagte zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Herr. Jesus erwiderte, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Was ich wirklich spannend finde, ist Folgendes. Alles, was Jesus getan hat, hat er getan, dass wir ein Vorbild haben, um es ihm gleich zu machen. Und Jesus demonstriert hier etwas, was mich, uns wahrscheinlich im Leben ziemlich herausfordert. Kennen wir das, dass es Dinge im Leben gibt, die unangenehm sind, die schwierig sind, dass es Leute gibt, die nicht nur positiv einem gegenüber eingestellt sind, in dem Fall sogar ziemlich feindlich, dass Jesus in einem Umfeld ist, wo er weiß, von den 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also hier, von der Gruppe, einer, mit denen ich hier gerade feiere, der wird am Ende dafür sorgen, dass mein Leben zu Ende geht. So, und ich glaube, als Zimmermann lange Nägel hast du auch so. Nee, keiner muss, aber das Ding ist, Jesus war umgeben von Herausforderungen. Er war mitten mit den Leuten, wo einer ihn verraten wird. Und es hat ihn nicht davon abgehalten, seine Bestimmung zu leben. Er hat nicht die Umstände geändert. Er hat nicht gesagt, oh, wenn es so herausfordernd wird, wenn es so schwierig ist, also wenn es das Leben kostet, dann müssen wir es anders machen. Sondern Jesus wusste zutiefst, er hat eine Bestimmung. Und im Leben Jesu finde ich Folgendes. Er kam aus der Herrlichkeit und er kam auf diese Erde, weil er wusste, er ist der Einzige, der uns zurück zum Vater bringen kann. Und aus Liebe lässt er die Herrlichkeit zurück, wird Mensch, um hier für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir unsere Ewigkeit wieder beim Vater und mit dem Vater verbringen können. Und er wusste, er wird am Ende erhöht werden und er wird auch seine Herrlichkeit beim Vater mit uns verbringen. Jesus wusste um diese Bestimmung und das hat ihm auch Kraft gegeben für die herausfordernden Dinge in seinem Leben, wo er sagte, es ist, also, was ist denn das jetzt? Also doof ist viel zu schwach. Also das Allermeiste, was ich in meinem Leben erlebe, im Vergleich zu dem, ist es echt harmlos. Weil gekreuzigt zu werden, ist die schlimmste Art und Weise, wie ein Mensch sterben kann. So unter Qual und Schmerz und ein langsames Dahinsterben mit Atemnot, Schmerzen, Wahnsinn. Und Jesus ist mitten in dem, ist mit diesen 12 Mann zusammen und er weiß, einer von diesen wird ihn verraten. Und es führt eben nicht dazu, dass er aus der Situation rausgeht oder dass er anfängt, an Gott zu zweifeln, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Da sagte Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht etwa, Rabbi. Und Jesus sagt, du selbst hast es ausgesprochen, erwiderte Jesus. Im weiteren Verlauf des Essens, also er hat ihn nicht rausgeschmissen, er hat nicht auf ihn reagiert, er wusste nur, das wird passieren. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dankbarkeit mitten in der Herausforderung. Ich glaube, das ist der Schlüssel, den Jesus uns hier vorlebt, um in unsere Bestimmung zu kommen und auch um in unserer Bestimmung zu bleiben. Schau, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, wie hart es wird. Und das eine ist, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Deshalb war er davor auf dem Ölberg und hat Gott, den Vater, angebetet. Und Petrus und die anderen, die sind eingeschlafen. Und es hat dazu geführt, dass Petrus Jesus verleugnet hatte. Jesus hat ihn wieder aufgerichtet, all diese Dinge. Ich glaube, das eine ist, zu beten, damit wir in manche Herausforderungen nicht kommen. Aber es gibt Herausforderungen in unserem Leben, die sind einfach da. Und der Schlüssel ist nicht für alles, bete und es gibt keine Herausforderungen. Sondern in manchem ist der Schlüssel zu überwinden Dankbarkeit. Mitten in dem, seine Augen auf Gott zu richten und auf das zu richten, was Gott vorhat durch mein Leben, anstatt was andere meinem Leben antun wollen. Ich glaube, das ist wirklich ein Schlüssel, den Blick auf Gott zu richten und auf das, was Gott durch mein Leben vorhat, anstatt auf das, was andere meinem Leben antun wollen. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Typisches. Dass wenn uns Dinge attackieren, es ist nicht schwer, den Fehler beim anderen zu suchen und auch zu finden. Also ich muss da nicht mal zu meinen Kindern gucken. Ich gucke auf mein Leben. Und es gibt Dinge, wo ich sage, Markus, das sieht nicht gut aus. Es gibt Dinge, da war ich, da bin ich stolz, da ging es sehr um mich, dass ich nicht zu kurz komme. Und das hat auch unsere Familie, unsere Ehe beeinträchtigt, weil dieser Schrei von wo bin ich, alles andere überlagert hat. Und das hat zu Dingen geführt, also, weißt du, ich könnte es nett sagen und sagen, auf die ich nicht stolz bin, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, für die ich mich sogar schäme. Und es ist so einfach zu sagen, ja, das war zwar nicht so dolle, aber was der andere gemacht hat, es gibt ja auch einen Grund. Also der andere ist in dem Fall die Svenja. Und also da könnte ich 4 Stunden predigen. Und ich hätte wahrscheinlich mit allem, was ich sage, recht. Das hat sie gemacht. Und das war auch falsch. Aber der Punkt ist folgender. Solange ich den anderen brauche als Erklärung für meins, bin ich nicht frei, weil ich immer einen Grund suche, der mein schlechtes Verhalten rechtfertigt. Was ich brauche, ist Kraft zu überwinden. Und Kraft zu überwinden kommt daher, wenn ich den anderen außen vor lasse und bei mir bleibe, und zwar bei mir allein. Ich und Gott. Und zu sagen, egal was die Welt tut, egal was der andere tut, egal was Menschen mir antun wollen, es gibt keinen Grund, falsch darauf zu reagieren. Also ich sehe hier 100 Gründe, den Typen zu vermöbeln. Also den Judas. Das ist der Typ, der mich verraten will. Also Ohrfeige ist noch glimpflich davon gekommen. Petrus, komm, du bist ein Fischermann. Du weißt, wie man was Glitschiges anfasst, hält und tot macht. Judas ist dein Fisch. Ich finde das einen nachvollziehbaren Gedanken. Ich glaube, ich hätte das getan, weil ich geguckt hätte, wie ich mich rette. Aber solange ich den anderen brauche, um zu erklären, was ich tue, bin ich nicht in der Freiheit, die Gott für dich und mich versprochen hat. Und es gibt etwas, wo man am Ende dasteht und sagt, es geht um Gott und mich. Und das, was ich tue, soll bestimmt sein von dem, wie er ist. Und mein Problem ist, dass ich das nicht alleine hinbekomme. Und deshalb nutze ich gerne das Versagen von einem anderen, damit ich mich besser fühle. Ich glaube, das ist der Grund. Ich nutze das Versagen von dem anderen als Erklärung, damit ich mich nicht so katastrophal fühle in dem, wo ich versagt habe. Aber der Punkt in die Freiheit ist folgender. Mein Versagen auszuhalten in seiner Gegenwart. Keine Erklärung mehr zu haben und zu wissen, ich bin angewiesen auf Gnade. Ich bin angewiesen auf Gnade und ich brauche jemand, der mir vergibt. Ich brauche den einen, der mich verändert. Ich brauche denjenigen, der Hoffnung für mich hat. Ich brauche denjenigen, der Gott der Wiederherstellung ist. Ich brauche denjenigen, der sagt, das Beste kommt noch. Ich brauche denjenigen, der mich von innen her verändert, weil ich es nicht hinbekomme. Und deshalb bleibe ich bei mir und ihm, weil ich es satt bin, Erklärungen zu finden und in der Kraftlosigkeit zu bleiben. Ich will in diese Dimension von Kraft, die Jesus mir vorgelebt hat. Ich glaube, das ist, worum es geht. Und ein Schlüssel dafür ist Dankbarkeit. Um in dieses Leben zu kommen, ist der Schlüssel Dankbarkeit, mitten in meiner Herausforderung. Weil Dankbarkeit mich innerlich frei macht für das, was Gott vorhat. Egal wie meine Umstände sind. Erklärungen öffnen die Tür für Sünde. Davon bin ich wirklich überzeugt. Was der andere mir antut, so gemein wie der andere ist. Auf einmal kommen da Gedanken wie, warum soll ich freundlich sein? Außerdem, was habe ich mit dem noch zu schaffen? Ich meine, wer mich so behandelt, oh, die sind aber auch, das ist aber auch eine hübsche Frau. Und die ist mir so zugewandt. Und all diese Dinge, die fangen im Kopf an. Und die werden stärker, wenn ich in diesen Gedanken bleibe. Dankbarkeit, also nicht für das Böse, aber für das, wer Gott ist und welche Kraft er mir gibt, fokussiert mein Leben auf die Kraft und Schönheit und Herrlichkeit Gottes, wo ich sagen kann, er ist Überwinder, ich bin einer. Er ist treu, ich bin treu. Er hält die andere Wange hin, ich mache das auch. Er kann vergeben, ich kann vergeben. Dankbarkeit bringt mich in diese Kraft. Schau, Epheser 4 sagt das so. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ich schaue noch eine andere Stelle an. Freut euch, was auch immer geschieht. Also ich habe das mal nachgeguckt, immer. Also das meint immer. Also da steht nicht immer, außer es ist ganz wirklich hart. Oder immer, außer es ist der Ehepartner. Oder die Kinder. Oder die Eltern. Sehr gute Reaktion. Freut euch, was auch immer geschieht. Und da steht nicht, freut euch, dass es geschieht, sondern freut euch darüber, dass ihr mit Gott verbunden seid, weil die Herausforderung eine Möglichkeit ist, in seiner Kraft zu leben, weil die Herausforderung der Weg ist, zu überwinden, weil die Herausforderung die Möglichkeit ist, sich richtig zu entscheiden und darin stark zu werden und durch Gewohnheit Charakter zu entwickeln in diesen Dingen. Und noch einmal sage ich, freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanständig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Also ich will uns nochmal die Verheißung lesen. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Also was ich hier wirklich spannend finde, es gibt einen Frieden Gottes, der über meinen Verstand hinausreicht, und dieser Friede ist nicht nur größer, sondern er hat sogar die Kraft, über meinen Gedanken zu wachen. Dieser Friede Gottes bringt mich in die richtige Richtung. Aha, wenn ich das also nicht erlebe, dann kann ich ja nichts machen, oder was, Markus? Weil es ist ja der Friede, der wacht. Und wenn es nicht funktioniert, bin ich fein raus. Nee. Die Verheißung ist, es gibt einen Zustand, in dem der Friede Gottes so stark in unserem Leben ist, dass er tatsächlich über unsere Gedanken wacht. Aber es gibt eine Bedingung oder etwas von unserer Seite, wie wir in diese Verheißung hineinkommen. Und unsere Verantwortung ist folgendes: zu beten zu Gott in unserer Herausforderung und in Dankbarkeit. Also Gebet und Dankbarkeit bringt etwas von diesem Frieden Gottes in mein Leben, der mich dann tatsächlich regiert. Aber Gebet und Dankbarkeit ist meine Verantwortung. Das wird Gott nicht hervorbringen. Ich wähle zwischen Dankbarkeit und Bitterkeit. Das war auch in der Stelle davor. Das ist nichts, was Gott für mich entscheidet. Was Gott macht, wenn der Friede da ist, bringt er mich voran. Aber dass der Friede kommt, dazu braucht es Dankbarkeit und Gebet. Vers 6 und in Vers 8 wird nochmal etwas aufgeführt, dass wir unsere Gedanken kontrollieren und richten auf das Gute. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert sind, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich glaube, das ist das, was Jesus erlebt hat. Schau, er hat erlebt, da ist der Typ, der ihn verraten wird. Da ist Judas. Und weil Judas in einer falschen Gesinnung unterwegs ist, wird Jesus am Ende sterben. Und ich kann mich lange damit beschäftigen und auch mit gutem Grund, weil es gibt die Gründe. Na, warte, Freundchen. Meine Zeit kommt. Das wirst du bitter bereuen. Wenn du mir das antust, werde ich dir das antun. Ich glaube, was Jesus getan hat, Jesus hat über seine Bestimmung nachgedacht. Jesus hat über das nachgedacht, wer er ist, Sohn Gottes, Erlöser, der die Ewigkeit verlässt, um uns zu befreien, um dann mit uns und mit denen, die wollen, zurück in die Ewigkeit zu gehen. Jesus hat darüber nachgedacht, wer er ist, Friedefürst, der vergibt. der, der großzügig ist, der, der die Schuld nicht zurechnet. Über die Dinge hat Jesus ganz sicher nachgedacht und sie haben zu dem geführt, für was wir ihn feiern. Und er hat es getan, dass wir ein Vorbild haben und es ihm nachmachen können. Und weil Jesus Dinge getan hat in dieser Art und Weise, und wir können das an vielen Stellen sehen, deshalb war der Friede Gottes stärker und hat ihn geleitet und geführt und seine Gedanken bewahrt. Und ich glaube, da steckt ein Geheimnis für uns drin. Also ich wäre soweit fertig. Ich will drei Dinge. Denk an den Kaffee, den du trinkst. Ich wünsche dir einen guten Appetit, aber vor allem würde ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Wenn du merkst, es gibt diesen Kampf in mir, ich will dich einladen, heute nach vorne zu kommen. Es werden Menschen da sein, die gerne für dich beten, die dir prophetisch dienen, die dir neu nochmal Vergebung zusprechen, aber auch neu Bestimmung auf deinem Leben. Ich glaube, dass es hart ist, sich selber anzuschauen, ohne eine Rechtfertigung von dem, was andere mir angetan haben. Egal, was es ist und egal, wer es war. Ich glaube, wir alle tragen unsere Verletzungen, unsere Narben, unser gebrochen und gebeugt sein mit uns. Aber wenn du merkst, ich bin es satt, Erklärungen zu finden und ich will in dieses Überwinterleben kommen und ich will aus diesen Dingen raus, dann ist der beste Weg, sich zu demütigen, die anderen außen vor zu lassen und zu sagen, Gott, hier stehe ich und zwar so, wie ich bin. Aber jetzt lade ich dich ein. Ich bin dankbar, dass du Schuld vergibst. Ich bin dankbar, dass du mit mir nicht am Ende bist. Ich bin dankbar, dass du wiederherstellst, was ich zerstört habe und dass ich es nicht wiederherstellen muss. Ich bin dankbar, dass du immer noch ein Ja über meinem Leben hast. Und wenn du sagst, das ist, was ich brauche, ich brauche nicht Erklärungen, ich brauche Freiheit und Vergebung, dann würde ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Hier sind Leute, die gerne mit dir beten, die dir prophetisch dienen. Dann komm, wir stehen mal auf. Ich will uns gleich entlassen. Dann komm doch hier nach vorne, also hier, ich muss überlegen, also von dir aus rechte Seite, auf die rechte Seite, alle Leute, die gerne, also die sagten, sie würden heute mitbeten, stellt euch doch mit Blick so rum auf, damit irgendwie klar ist, zu wem man geht. Macht das Sinn? Super. Also die Beter, stellen sich bitte so rum auf der Seite, wer gerne Gebet hätte, komm jetzt gleich mit dazu. Wenn du sagst, es gibt noch was anderes, wo ich, ja, ihr könnt auch schon anfangen mit beten, ihr kriegt das schon mit. Wenn es noch jemand gibt, der sagt, ich habe ein Gebetsanliegen und ich brauche einen Durchbruch oder Heilung oder Befreiung, komm doch hier auf diese Seite. Matti, würdest du beten oder bist du hier? Ah, okay. Und das allerletzte, meine größte Freude, Jesus lebte für die Ewigkeit. Vielen Dank, zum Wohl. Und was er wirklich will, ist die Ewigkeit mit uns verbringen. Und was er getan hat, ist alles aus dem Weg zu räumen, was dich und hindert, bei einem ewigen, liebenden, heiligen Gott zu sein. Und er streckt dir eine Hand aus und sagt, ich will mit dir. Ich will dir Schuld vergeben und vor allem will ich dich willkommen heißen, weil die Schuld ist nicht mehr das Problem. Die Perspektive ist, miteinander zu leben, einen Freund fürs Leben zu haben, der mir im Alltag hilft, der meine Ewigkeit klärt, der zu mir Ja sagt, der übernatürlich ist. Und wenn du sagst, boah, ich habe das noch nie für mich so festgemacht oder ich will das ganz neu festmachen, darf ich dich einladen, auf eine ausgestreckte Hand Gottes, die Ja zu dir sagt, zu reagieren, indem du deine Hand hebst und sagst, ja, Jesus, das ist, was ich gerne hätte, dann heb doch kurz deine Hand, einfach als ein Zeichen von, du willst auch mit Jesus und dann würde ich noch kurz beten und dann, danke, Jesus, dass du unser Ja siehst, dass du unsere Schuld vergibst und vor allem, dass du jetzt einziehst und dass du uns die Hand reichst und sagst, ich habe dir vergeben, ich will mit dir leben, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen, ich werde mit dir gehen, ich werde dich bei deiner Hand halten. Du bist jetzt erlöst, du bist mein Kind. Amen. Amen. So, also, vielleicht können wir Musik anmachen. Wer noch Gebet will, komm doch einfach jetzt nach vorne. Wer noch Zeit braucht, bleibt doch sitzen. Wer einen Kaffee braucht, denkt an die Essensbox. Okay, alles klar. Guten Sonntag. Amen.